Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unser Partner Internet X, eine Firma, die wir hier bei OMR seit vielen Jahren kennen. Die Kollegen sind Experten im Bereich Domains, Cloud Hosting und Webseitenverschlüsselung, also all die harten Themen, die hinterm Online Marketing liegen, arbeiten für viele renommierte Firmen in unserer Branche. Und wenn ihr Fragen habt rund um DSGVO, E-Privacy-Verordnung mit Blick auf Domains, auf Hosting, auf Webseitenverschlüsselung, können die Kollegen extrem gut helfen. Genauso, wenn ihr Angst habt vor irgendwelchen Traffic-Attacken, DDoS-Attacken und so weiter, kann man sich da schützen, wenn man mit professionellen Hosting-Partnern zusammenarbeitet. Am besten, ihr sprecht einfach mal mit Internet X. Das kann man tun, indem man sie kontaktiert über die Domain www.internetx.rocks, also extra eingerichtete Seite www.internetx.rocks, und mit dem Aktionscode OMR bekommt man sogar einen DDoS, also einen Traffic-Attacken-Schutz, sowie einen Managed Server Service für 3 Monate gratis. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche ein etwas ungewöhnlicher Gast, mit dem ich eine schon recht lange Beziehung habe, ohne dass er davon wahrscheinlich weiß. Es ist nämlich so, ich war vor 20 Jahren, war ich mal für ein paar Jahre in New York, hatte da eine Freundin und keinen so richtigen Job, ein paar Jobs, ein bisschen nebenher studiert. Und saß damals in der U-Bahn, weiß ich noch ganz genau, habe die New York Post gelesen, das Boulevardblatt der Stadt, und da stand immer so drin, was die coolsten Partys und was gerade angesagt ist irgendwie so in der City, und dann war unter anderem Hinweis oder Artikel darüber, dass Thomas Middelhoff seinen Geburtstag feierte, irgendwo in einer geilen Location mit der krassen Gästeliste, alle, die irgendwie in den Musik- und Showbiz-Bereich cool waren, waren da, und da dachte ich mir, wow, ein deutscher Typ, hier irgendwie kommt hier eingeflogen, arbeitet hier zum Teil und hatte hier so eine Geburtstagsfeier. Und na, wie schafft man das, wenn man jetzt sozusagen am Anfang von allem steht und da in der U-Bahn sitzt und irgendwie nichts hat? Das war also schon ganz interessant. Und später habe ich ja selber mal bei Bertelsmann, bei einem anderen Bertelsmann-Vorstand so im Büro mitgearbeitet. Und da war natürlich auch wieder so die Ära Middelhoff gerade vorbei, aber der Name irgendwie wehte noch durch alle Räume und Hallen. Und später ist ja dann Thomas Middelhoff zu Arcando oder Kasche Quelle gegangen, in Essen, ich komme aus Essen, da war das bei uns zu Hause immer ein Gesprächsthema. Was macht der Mann da mit dem Konzern, geht das gut? Und dann gab es ja kritische Presse und haben wir in der Familie immer wieder mal drüber gesprochen, erinnere mich mit meinem Vater ganz genau. Heute ist er hier, ich freue mich auf ein Gespräch über digital, über Business, über auch vielleicht ein bisschen Lebenswege in der ganzen Szene, in der Welt. Herzlich willkommen, Thomas Middelhoff.
Schönen guten Tag.
Also, ungewöhnliche Situation. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen erklärt, wann ich zum ersten Mal sozusagen auf Sie aufmerksam geworden bin. Wissen Sie das noch damals mit der Party in New York?
An die kann ich mich noch gut erinnern. Das war eine Einladung. Die Location war eine Seitenstraße von der Madison Avenue. Und das Lokal lag direkt gegenüber vom Posthaus. Das ist ein relativ bekanntes Steakhouse. Und da hatten Freunde von mir dieses kleine Lokal, ziemlich klein, gemietet. Und dann kamen so Größen wie Rupert Murdoch, Dick Parsons, Jerry Levin und so. Ne? Und da waren ziemlicher Menschenauflauf, weil Murdoch kam da so einfach reinspaziert. Und das war eine nette kleine Geburtstagsfeier, Geburtstagsüberraschung. Es gab so ein kleiner Stehempfang, Fingerfood, und es war eine lockere Atmosphäre. Es war richtig gute Stimmung.
Okay. Und das war die Zeit, als Sie damals Chef waren von Bertelsmann sozusagen?
Ja, das war die Bertelsmann-Zeit.
Wie war das damals sozusagen war das noch vor der ganzen AOL-Entwicklung?
Bevor AOL das lief parallel zur AOL-Entwicklung. Das ist auch so schön. Rupert Murdoch, der hatte so ein Spannungsverhältnis mit AOL und dem Gründer von AOL, Steve Gase. Und der hatte mal AOL verklagt. Ja, und das hat Steve Gase ihm sehr übel genommen, als AOL noch klein war. Ja, kam die Klage von Murdoch. Und als dann AOL Time Warner übernommen hatte, ich glaube, da hat dann Murdoch auch sich überlegt, wie er AOL denn richtigerweise behandelt. Also es war diese parallele Entwicklung. Die Geburtstagsfeier in der Tat fand statt in der Zeit, in der AOL Time Warner übernahm.
Ah, okay. Also das heißt irgendwie die Bertelsmann Übernahme oder der Bertelsmann Aufbau von AOL Europe und so, der war dann schon der lief auch noch parallel.
Der hat begonnen 1994. Und diese Geburtstagsfeier war ungefähr im Jahr 1999, 2000. Und ja, AOL Europe war da gut unterwegs. Ja. Auch unsere Beteiligung an AOL Inc. hatte sich sehr erfolgreich entwickelt. In Summe hat Bertelsmann dafür, ich weiß nicht, 8 Milliarden Dollar in Cash gekriegt. Ne. Das war kein schlechter Deal.
War das der größte Deal Ihres Lebens?
Ja, ich glaube, cashbezogen war das auch die größte Transaktion im Internet bisher.
Hm. Und als Sie das so, also wie war damals Ihr Gefühl auf diese ganze digitale Welt? Würden Sie sagen, dass Sie damals schon erwartet haben, was jetzt kommt? Also ich meine, Sie haben ja sehr stark versucht, Bertelsmann damals so digital auszurichten. War das ein Bauchgefühl oder war das Analyse oder wie ging das alles los?
Ja, ich kann natürlich sagen, das war Wissen und Fähigkeit und strategisches Denken. Immerhin habe ich promoviert über Bildschirmtext, ja. Also okay. was die meisten gar nicht wissen, 1985. Nein, natürlich war da auch Trial and Error dabei. Aber eins war mir immer klar, Medienunternehmen sind in besonderer Weise gefordert durch die Digitalisierung, weil man Medienprodukte digital dem Endkunden zuliefern kann. Im Gegensatz zur Automobilindustrie beispielsweise, ein Auto zu digitalisieren geht schlechterdings nicht. Ne? Vielleicht mal mit 3D-Druckern, keine Ahnung, aber momentan nicht. Und mein Frust so in dem Jahr 2000, 2002 war, dass doch so offensichtlich und erkennbar war, dass man zum Beispiel Musikinhalte digital direkt dem Endkunden zuliefern kann, und dass die Musikindustrie das ganz einfach verschlafen hatte oder aber glaubte, wir können an unserem alten Geschäftsmodell festhalten. Wir bestimmen die Technologie, haben die Technologie unter Kontrolle und verdienen dann mehrfach. Ja, wir verdienen am Künstler, wir verdienen an der physischen Herstellung des Musikträgers und so weiter. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe dann diesen Napster-Deal gemacht, ja, absolut, die Übernahme von Napster. Und die Musikindustrie war damals nicht in der Lage, einzusehen, warum das vorteilhaft war. Und wenn Sie heute Netflix analysieren und das Geschäft und Spotify, das ist Napster. Ja, also wir haben dann ja Napster neu ausrichten wollen in Richtung Subscription, ja, Pay-Service und so weiter. Und nach meinem Ausscheiden bei Bertelsmann ist das leider eingestellt worden. Ich glaube, das war einer der größten Fehlentscheidungen, der tragischsten, der Milliarden Bertelsmann gekostet hat. Also Apple Music oder Spotify oder was auch immer, das hätte Napster sein müssen. Wir wären 2 Jahre früher draußen gewesen und ja. Und interessant finde ich nur, zum damaligen Zeitpunkt war schon immer unser Konzept, unsere Strategie, dass wir gesagt haben, Internet ist das eine, digitaler Vertrieb, aber im Rahmen einer mehr und mehr anonymisierten Kommunikation sind auch persönliche Events wichtig. Ja, und ich komme da drauf, weil ja OMR auch so Messe-Events hat. Damals haben wir schon gesagt, wir brauchen einen Konzertveranstalter. Ja, ich wollte also Napster haben, ich wollte einen großen Konzernveranstalter haben und ich wollte EMI übernehmen. Das wäre dann die Musikstrategie für Bertelsmann gewesen.
Okay. Verfolgen Sie, also die Geschichte ging ja so weiter, dass das irgendwann nicht mehr gepasst hat sozusagen zwischen den Bertelsmann-Eigentümern und Ihnen. Verfolgen Sie heute noch sehr so eng, was so passiert, was jetzt diese ganze GAFA-Ökonomie, was Google, Apple, Amazon, Facebook so machen, ist das was, wo Sie sich damit beschäftigen oder ist das mittlerweile abgehakt und sagen, ich habe da nur noch einen entfernten Blick drauf?
Nee, da habe ich schon Herzblut zu. Also das muss ich ganz offen sagen, hat aber nichts mit Bertelsmann zu tun. Also Bertelsmann, das Kapitel ist abgeschlossen, ja, und so weiter. Die müssen ihre Geschäfte so entwickeln, wie sie glauben, dass es richtig ist. Und deswegen kommentiere ich das auch nicht. Aber die Branche an sich interessiert mich natürlich. Und gerade heute wird ein Interview mit mir veröffentlicht, in dem ich gefragt wurde von einem Finanzmagazin, was ich denn zur Aktienentwicklung meinen würde. Und da habe ich mich erinnert, als Facebook an die Börse gebracht wurde, da hatten die mal so einen Durchhänger für 2-3 Wochen. Da war schon der Spiegel, oh Gott, und großer Betrug und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich ganz einfach im Interview mit dem Spiegel gesagt, ich wette, ja, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Aktie sich nachhaltig nach oben entwickeln wird. Aber in dem Interview, was heute veröffentlicht wird, da habe ich meine Zweifel bekundet vor 7 Wochen, vor 8 Wochen, dass ich glaube, Facebook muss aufpassen mit der Brand, dass die nicht ausgebrannt ist, dass sie nicht kein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja. Und ich habe das auch bei AOL beobachtet. Also die E-Mail-Adresse aol.com war plötzlich über Nacht verbrannt. Ja. Und ich glaube auch, sowas wie Facebook, ja, solche Entwicklungen gingen relativ schnell. Das hat auch gar nichts mit Technologie zu tun. Das hat mehr was mit Marketing zu tun.
Und glauben Sie nicht, dass die Netzwerkeffekte so stark sind, dass man einfach da drauf sein möchte, weil alle anderen da drauf sind, wenn man seine Freunde trifft?
Nee, weil dann kehrt sich das nämlich um. Dann ist der Netzwerkeffekt negativ. Ja. Dann denken Sie nämlich, der ist da drauf, da will ich nicht da drauf sein. Ja.
Okay.
Und das kann sich genauso schnell entwickeln, wie es sich aufgebaut hat. Ich meine, von der Technologie her, darüber sind wir uns einig, das ist nichts Rocket Science-mäßiges. Ich glaube auch, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz noch Quantensprünge vor uns haben. Ob Google das mitverfolgen kann, das ist die Frage, ist auch ein ziemlicher Konzern, ja, vom Ausmaß her. Und für mich ist nicht undenkbar, dass irgendwo auf diesem Globus irgendwas im Bereich künstliche Intelligenz entsteht, was den heutigen Suchalgorithmen deutlich überlegen ist.
Okay. Ja? Und also das heißt, von all den Geschäftsmodellen der ganz großen Firmen ist dann wahrscheinlich irgendwie Amazon am nachhaltigsten, weil die sind ja nun kaum noch zu verdrängen, auch mit künstlicher Intelligenz nicht, oder?
Ja, ich meine, bei Amazon müssen Sie sich mal vorstellen, da hatten wir einen Joint Venture fertig verhandelt. Also Jeff Bezos und ich damals als Strategiechef von Bertelsmann, ja, und ähnlich wie AOL Europa, zwischen AOL und Bertelsmann war das Amazon, Bertelsmann. Und das hat die Mehrheit nicht gefunden im Bertelsmann-Vorstand, weil Jeff Bezos auf die Frage, und Jeff, wollen Sie zukünftig auch Möbel darüber verkaufen? Mit Ja antwortete. Und dann wurde gefragt, auch Wein? Ja. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte der gut 60 Mitarbeiter, packte selber Weihnachten mit in Seattle die Pakete und befand sich gerade auf Honeymoon in der Türkei und da hatte ich ihn von Istanbul rüberfliegen lassen mit dem Bertelsmann-Flieger, weil ich eigentlich dachte, und jetzt kriegen wir den Deal fertig. Das Ergebnis war, dass der Bertelsmann-Vorstand sagte, das machen wir nicht. Also tragische Fehlentscheidung aus heutiger Sicht. Ja, ich halte Amazon schon für breit aufgestellt. Da kann man aber auch die Frage stellen, ist es vielleicht ein bisschen zu breit? Und man muss ja auch mal analysieren, wo verdient Amazon eigentlich sein Geld? Ja? Was sind die großen Cash-Cows? Ja? Und ich glaube, wenn man das mal richtig analysiert, ist wie häufig so ein bisschen Ernüchterung dabei. Also, dass das nicht kopierbar sein sollte, dieses Geschäftsmodell, glaube ich nicht. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, der Erfolg von Amazon ist ganz wesentlich der Erfolg von Jeff Bezos. Er ist ein außerordentlich begabter Mann, also analytisch brillant, ja, und auch mit einem starken Willen. Und also unternehmerisch wird er bestimmt noch einiges weiterentwickeln aus Amazon.
Sind solche Firmen aus Ihrer Sicht total stark abhängig von ihren Gründern? Also glauben Sie, wenn jetzt bei Facebook oder Mark Zuckerberg rausgeht oder Jeff Bezos, dass diese Firmen dann das überhaupt durchhalten können ohne diese Gründer? Also wie wichtig sind so Gründer noch für so Firmen?
Also diese Techies, ja, diese Gründer, die haben ja ein starkes Charisma. Also die haben eine eigenständige Persönlichkeit und Aura, ja, Steve Jobs, ne? Also geht aus Apple raus, kommt zu Apple zurück, ja, und als er zu Apple kam, lag das Unternehmen am Boden. Ja, das wurde ja mit Notkrediten von Microsoft und AOL sozusagen über Wasser gehalten. Ne? Und was dann daraus entstanden ist, ja, das ist Steve Jobs. Ne? Und ob wirklich seine Nachfolger diese Aura, ja, weiterentwickeln können, auch die notwendigen Talente anziehen können, ja, die man ja dringenderweise braucht, Human Capital, da stelle ich mir schon Fragen. Ja, und wir hatten ja auch eben über Bertelsmann gesprochen. Ja, Bertelsmann war mal der führende Employer in Deutschland, in Europa, weltweit im Medienbereich. Und das ist heute vielleicht auch nicht mehr ganz so. Hat ja auch irgendwelche Ursachen wahrscheinlich, ne?
Nochmal ganz kurz, um die Reihe der Großen Pascal ganz gut abzuschließen. Tesla, verfolgen Sie da die ganze Geschichte rund um Elon Musk so ein bisschen?
Ja.
Und wie sind Ihre Gedanken dazu? Ich meine, Sie erleben, da haben Sie ja auch erlebt, sozusagen sehr, sehr stark beobachtet zu werden als CEO und, sagen wir mal, ungewöhnliche Sachen zu machen, um dann mit Presse umzugehen. Wie ist so Ihre Gedanken, wenn Sie das so sehen?
Ich glaube, bei Elon Musk ist es so, er war es leid, also er war es ganz einfach leid, diese Pressekommentierungen und die oberflächlich zum Teil aus dem Zusammenhang gerissen, eigentlich nur nach was Negativem suchten. Und ich glaube, er hat eine Zeit lang sich in so eine Rolle geflüchtet, der Provokateur zu sein. Ja, das kommt natürlich nicht gut an. Unternehmer ist nicht Provokateur, ja. Deswegen auch seine Dinge, ich nehme das von der Börse oder irgendwas. Er war ganz einfach genervt. Ne? Und er ist ein ganz großer Unternehmer, das steht ja außer Frage. Und dass er genervt war, das darf ein Profi nicht passieren. Ich kann es aber gut nachvollziehen.
Mhm. Und generell Ihr Outlook da für die Firma Tesla, ist das irgendwie eine Sache, wo Sie sagen würden, das mit dem geschulten Auge, das wird noch was oder das ist vielleicht doch weniger wert, als es aussieht?
Nee, das wird ganz sicher was. Also da bin ich fest von überzeugt. Ne? Und ich würde Elon Musk wünschen, dass er vielleicht in so eine Chairman-Rolle reinwächst, ja, und von da ein bisschen zurückgenommen das weitere Geschehen entwickelt. Tesla wird sich durchsetzen, bin ich fest von überzeugt. Ne?
Haben Sie noch so auch einen Blick auf den deutschen Markt? Wir haben es ja gerade gesagt und Sie haben es auch angesprochen. Es gibt ja durchaus einige sozusagen deutsche Digitalprotagonisten, die so aus der Bertelsmann-Generation stammen, als Sie die Firma geführt haben. Philipp Schindler war damals ja unterwegs bei AOL auch, der ist heute bei Google einer der ranghöchsten Manager. Klaus Hommels, sagten Sie, Strategiechef, ist heute so einer der absoluten Lichtgestalten im deutschen Venture Capital Bereich. Mhm. Der heutige Chef von Apple Music ist irgendwie Ihr ehemaliger Assistent gewesen. Mhm. Also Sie haben so ein bisschen da einige sagen wir, Spuren hinterlassen. A, macht Sie wahrscheinlich stolz und B, gucken Sie noch so auf die deutsche Szene, gerade diese Digitalszene überhaupt drauf?
Also ich gucke auf die deutsche Digitalszene, aber auch auf die europäische und amerikanische. Letzteres liegt daran, meine engsten Freunde sind Amerikaner und sind zum Teil im Venture Capital Geschäft unterwegs. Ja, also der Gründer von AOL, Steve Case und seine Mannschaft beispielsweise. Ja, ich meine, bei den Namen, die Sie genannt haben, das ist großer Stolz. Ja, großer Stolz und auch an dem Punkt, dass man sich sagt, wenn man sich mal fragt, hast du eigentlich nachhaltig irgendwas geleistet? Ja, ich meine, in so einer Konzerngeschichte ist da alles vergänglich. Dann kommt die nächste Generation, die darauf folgende Generation. Aber worauf ich wirklich im Sinne von Nachhaltigkeit stolz bin, sind die Karrieren dieser Menschen, die Sie genannt haben. Da gibt es noch viele, viele andere. Uns war es gelungen, so Mitte der 90er bis Anfang 2000 Talente einzusammeln und die dann auf diese Plattform AOL und sonstige digitale Geschäftsmodelle zu setzen und entwickeln zu lassen. Ich hatte auch damals rausverhandelt, dass wir bei AOL Inc. selber Talente von Bertelsmann ausbilden lassen konnten. Ja. Und das zeigt die.
Aber wie macht man das? So viele Firmen fragen sich ja so gerade das Thema Employer Branding. Wie wird man eine starke Employer Brand? Was war damals sozusagen der Trick? Wie konnte Bertelsmann damals
so indem der CEO das lebt, was er bewirbt, das Unternehmen, das er vertritt, wirklich nach innen und nach außen glaubhaft vertritt. Und ich glaube, uns war es damals gelungen, in dieser Phase, wo viele sich fragten, digital, was soll das? Und das war ja auch neuer Markt. Da wurde man ja geradezu verächtlich auch zum Teil angeguckt als ein Scharlatan oder irgendwie so. Aber für diese jungen Menschen war das, was wir getan hatten, Überzeugung. Die waren mit Herz und Verstand und mit allen ihren Fähigkeiten dabei. Und die wollten was gestalten. Ne? Und das war ein Team, was verschworen war. Und da hat's damals schon gar keine Rolle gespielt, ob der eine älter ist und der andere jünger oder ob der eine Vorstandsvorsitzender ist und der andere ist Assistent, ja. Also diese Form der Hierarchie hatten wir damals schon nicht mehr. Und Oliver Schusser, wenn ich den jetzt mal nehme, ne, also das ist ein Freund von mir, ja. Und eigentlich war er immer ein Freund von mir, ne.
Obwohl er damals Assistent war und jetzt ist er
ja klar. Musikchef, ne? Ja, damals Assistent ist mal auch mal ganz vielleicht, wenn man das den Zuhörern mal nahelegt, wie so eine Karriere sich auch vollzieht. Kann. Auf den Oliver wurde ich aufmerksam gemacht von dem Chef des Recruitments bei Bertelsmann. Der sagte, Ausnahmetalent, aber der will den Inhaltebereich. Der will nicht beim Vorstandsvorsitzenden Assistent werden. Dann habe ich ihn interviewt, fand den klasse und dann hat er mir auch gleich gesagt, nee, also bei Ihnen möchte ich nie Assistent. Und dann habe ich mich mit ihm befasst, noch diskutiert und er hat mir gesagt, ich will so schnell wie möglich in den Inhaltebereich, in die Musik, da will ich rein. Und dann haben wir uns letztendlich darauf verständigt, dass er bei mir eine begrenzte Zeit macht und anschließend zu BMG geht. Ja, hat bei mir hervorragend gearbeitet, war dann schon häufiger in New York, wollte dann bei BMG anschließend Fuß fassen. Die wollten den nicht, die haben gesagt, das ist das U-Boot von Middelhoff. Ne? Also habe ich ihn aus BMG rausgeholt und was habe ich gemacht? Als wir Napster übernommen haben, habe ich ihn auf Napster gesetzt. als Bertelsmann Napster einstellte, habe ich ihm geholfen, dass er von der West Coast mit seiner Familie wieder zurückkam nach Deutschland und hat bei Vodafone einen Job gekriegt, Content. Von Vodafone ist er rüber nach London und hat dort war einer der ersten Mitarbeiter auf iTunes. Und dann hat er sich unglaublich erfolgreich, nachhaltig über die Jahre bei iTunes entwickelt. Ja, und heute ist er Chef von Apple Music. Was machen die für einen Umsatz? 20 Milliarden, keine Ahnung, ungefähr so, ne? Ungefähr die Größe von Bertelsmann. Also, tolle Leistung. Und aber da sieht man auch, der hat auch eine Vision gehabt und war fest davon überzeugt, dass er den richtigen Weg geht. Die Mischung digital und Inhalt Musik. Ne?
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Trusted Shops, die europäische Vertrauensmarke im E-Commerce. Seit 1999 am Markt bieten die Kollegen ein Gütesiegel, das an Shops verliehen wird, also E-Commerce-Shops, die bestimmte Auflagen erfüllen. Das heißt zum Beispiel verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Daten praktizieren oder sehr verlässlichen Kundenservice anbieten. Ja, das ist ein spannendes Business. Wenn man als Shop dieses Siegel hat, kann man davon ausgehen, dass man mehr Umsatz macht, weil einem Kunden einfach mehr vertrauen. Die Kollegen haben jetzt ein White Paper geschrieben, das man sich runterladen kann. Es beschäftigt sich mit dem Thema Retouren. Es geht darum, die Frage, wie kommt es überhaupt zu Retouren? Wie lässt sich eine kundenfreundliche Retourenpolitik verfolgen? Maßnahmen zur Retourenvermindung, Retourenanalyse. All das gibt es unter business.trustedshops.de/omr. business.trustedshops.de/omr. Da geht es alles ums Thema Retouren von Fachleuten, von Trusted Shops, die mit wirklich dem Who is Who des deutschen E-Commerce zusammenarbeiten. Wir empfehlen, das White Paper dringend zu lesen, wenn man sich für Retouren und E-Commerce interessiert. Viel Spaß. Würden Sie sagen, dass in der digitalen Zeit, in der wir heute leben, die Rolle des CEOs eine ganz andere geworden ist, dass man sich anders darstellen muss? Sie haben sich ja damals schon als CEO auch, sagen wir mal, spürbar anders präsentiert, haben Sie ja gerade auch gesagt, als andere CEOs der damaligen Generation. Ist das nochmal jetzt verschärft geworden, wenn man sich anschaut, wie ein Elon Musk auftritt, ja, wie Jeff Bezos auftritt, wie auch die Personen Börsenkurse fast alleine beeinflussen können?
Sehen Sie, das Problem ist, die treten originär und authentisch auf. Die sind sie selbst. Also Elon Musk ist er selbst. Ja. Bill Gates ist er selbst. Mein bester Freund Steve Gates, auch wenn er heute jetzt operativ nicht mehr tätig ist, er ist er selbst und die haben ihr Unternehmen geprägt. So, und jetzt gibt es viele, viele angestellte CEOs, die das nachmachen wollen. Ja, die sagen, ach, das ist jetzt in, dass man Vornamen anspricht oder es ist jetzt in, dass man keine Krawatte trägt oder ja, ohne Sakko durch die Firma geht und so. Das ist natürlich Affentheater. Ja, das merkt ja jeder sofort, dass das nicht glaubwürdig ist und auch nicht wirklich gelebt ist. Ja. Das ist eben der Unterschied, wenn man hier bei OMR reinkommt und spricht mit dem Chef und Gründer und mit seiner Truppe. Das ist ja ein völlig anderes Gefühl, weil das nämlich, was Sie machen hier, authentisch ist. Okay. Ja, das ist keine Rolle, die hier gespielt wird, sondern das ist so, wie man lebt und arbeitet.
Und glauben Sie, dass über diese digitalen Plattformen sich diese Authentizität noch stärker gefordert wird? Also, dass man, wenn man sich früher eher verstecken konnte, dass man jetzt noch mehr auf Gesicht bekennen muss?
Definitiv. Und ich glaube, an diesem Problem können Sie auch festmachen, warum die meisten großen Konzerne, DAX-Konzerne, überhaupt nicht in der Lage sind, digitale Geschäftsmodelle erfolgreich selber zu entwickeln. Ja? Weil die ganze Kultur dazu nicht passt.
Okay.
Ne, und selbst wenn Herr Zetschi jetzt mal so entschließt, ich gehe heute ohne Krawatte in die Firma, dadurch wird Mercedes nicht digitaler.
Was würden Sie empfehlen? Was würden Sie so deutschen DAX-Konzernen, wenn Sie jetzt so drauf gucken, was wäre da, sagen wir mal, der Kultur-Changer oder ein Element, das man da reinbringen müsste?
Abtreten und der nächsten Generation geben.
Wirklich?
Ja, ich glaube wirklich. Also an den Dingen festhalten und an dem Futter trögen und so weiter. Es wird ja auch nachher beliebig. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie befriedigend das ist, wenn man 15 Jahre Vorstandsvorsitzender war. Ich finde es ziemlich langweilig zum Schluss und eintönig. Also ist doch mal was Schönes, auch was anderes zu machen.
Und glauben Sie, dass da eine frische Generation nachkommt, die das dann, sagen wir mal, aus dem eigenen Konzern heraus besser könnte?
Wenn die nicht in der Konzernhierarchie glatt und weich gespült worden ist. Ja. Also was sie ja brauchen, sind doch originäre unternehmerische Talente, die ich werde nie vergessen, Analogie aus der Politik. Ich habe mal mit Jean-Claude Juncker diskutiert über die Qualität von Politikern, politischen Talenten. Ja? Und der hat zu mir gesagt, es ist doch eigentlich nur auf den ersten Blick erstaunlich, dass es so viele gute Talente in Luxemburg gibt, politische. Mhm. Ja? Und da habe ich gefragt, wieso nur auf den ersten Blick? Dann hast du gesagt, auf den zweiten Blick. Wenn jemand eine politische Karriere durch die großen Parteiorganisationen in Deutschland macht, dann sind die weichgespült. Die haben gar keinen eigenen Charakter mehr. Ne? Die sind so eine Beliebigkeit. Also politisch nach rechts wie nach links beliebig. Und so ähnlich müsste ich das vorstellen in so einer Konzernorganisation, Konzernhierarchie. Ja, Sie haben ja Gruner und Jahr aus der Nähe erlebt und ja, es wird zu viel politische Bedenkenträgerei praktiziert. Es wird nicht das gesagt, was richtig ist, sondern von dem man glaubt, das, was erwartet wird. Und ja, da haben Startups deutliche Vorteile.
Wie ist denn Ihr Gesamtausblick sozusagen auf die deutsche, europäische Digitalwirtschaft? Kann man mithalten auf Dauer mit den ganzen amerikanischen Plattformen oder machen Sie sich auch so ein bisschen Sorgen, was ja nun gerade überall auch zu hören ist, dass wir abgehängt werden?
Also in Nischen kann man bestimmt mithalten. Also ich möchte jetzt nicht Werbung hier für das Unternehmen machen, von dem ich jetzt gerade interviewt werde, aber das ist ja eine typische Nische, da kann ich mir einen Amerikaner momentan gar nicht so vorstellen. Ja. Aber im Grundsatz glaube ich, dass europäische Unternehmen einmal nach Amerika gucken müssen, aber auch einmal nach China. Ja, und ich würde mal nicht ganz vergessen wollen Indien und Russland. Aber wenn ich mir vor Augen halte, was ich so in Shanghai in Peking, das ist schon eindrucksvoll. Und die Wahrscheinlichkeit, rein statistisch, ja, gesetzt der großen Zahl, dass dort was ganz Bemerkenswertes sich entwickelt, die ist ziemlich hoch, jedenfalls deutlich höher als hier in Deutschland.
Mhm. So ein bisschen hat man ja hier, aber habe ich jetzt hier die Hoffnung, dass diese ganze, unsere klassische Industrie, so diese Internet-Geschichte, so das Industrial Internet sozusagen erkennt und die Sachen, die weniger jetzt B2C-orientiert sind, sondern eher so in diesem ganzen industriellen Bereich passieren, dass das uns am Leben hält, dass irgendwie Automobilzulieferer, die dann auch auf einmal irgendwie alle im Internet sein werden oder digital arbeiten werden, dass die nicht so schnell von großen amerikanischen Plattformen repliziert werden können. Ist das eine Hoffnung, die Sie auch haben?
Ja, in dem Bereich kann ich mir das vorstellen. Allerdings weiß ich nicht, welchen Impact das hat auf Arbeitsplätze hier in Deutschland. Mhm. Ja, also wenn es so läuft, wie Sie das gerade skizziert haben, ja, dann heißt das ja eigentlich, die manuellen Arbeitsplätze, die Sie für einen produktiven Prozess brauchen, die sind irgendwo anders und nicht hier. Mhm. Ne? Und ob es uns dann gelingt, so viele neue Arbeitsplätze im digitalen Bereich, im originären digitalen Bereich zu schaffen, weiß ich nicht. Ja, also das ist ein Transformationsprozess, der wird uns noch richtig fordern. Und ich glaube, von der Arbeitsmarktpolitik sind wir viel zu sehr geblendet von den konjunkturell guten Jahren, die wir hatten, dank der Agenda 2010. Also beides, ja, möglicher wirtschaftlicher Abschwung und auf der anderen Seite technologische Prozesse, die eine Veränderung bedeuten, ja. Ja, die lassen schon bei mir Bedenken wachsen, wie es um die Beschäftigung in Deutschland nachhaltig aussehen wird.
Was waren so rückblickend, Sie haben diese Karriere gemacht zum ja, international beachteten Manager im Digitalumfeld auch über viele Jahre, was waren so die Top-Qualität oder Talente, die Sie, würden Sie selber sagen, die Sie mitgebracht haben? Also war das Visionäre, war das irgendwie auch, weiß ich nicht, Leute überzeugen können, inspirieren können oder war das die Analyse oder was war es?
Ich glaube, ich bin nicht ganz schlecht, wenn es um Motivation geht und Strategie. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass man eine Vision haben muss für ein Unternehmen. Das wurde ja bespöttelt dann von denen, die sowas gar nicht entwickeln können. Da wurde gesagt, da muss man ins Krankenhaus, wenn man eine Vision hat. Das ist totaler Unsinn. Ja. Die großen Gründer, Elon Musk oder Gates, natürlich haben die eine Vision, Steve Jobs. Ja. So, und die haben das dann konsequent umgesetzt. Also das muss man haben. Auf der anderen Seite bin ich aber heute unterwegs und rede mehr über meine eigenen Fehler. Mhm. Und weil ich glaube, dass man der nachwachsenden Generation mehr helfen kann, indem man mal sagt, das ist das, was ich wirklich falsch gemacht habe. Und das musst du jetzt notwendigerweise nicht nochmal wiederholen. Und wenn du aus meinen Fehlern lernst, dann.
Was waren denn die größten Fehler?
Och, das war von Eitelkeit und Arroganz, ja, bis hin, dass man falschen Menschen getraut hat. Dann aber auch Persönlichkeitsmerkmale wie Narzissmus. Ja, ich habe nachher nicht mehr nur PR gemacht für das Unternehmen, sondern weil ich das selber so schick fand, mein Foto auf dem Cover zu sehen, was ja völlig irre ist. Ja, da schreibe ich auch gerade ein Buch drüber. Ja, mit dem Ziel, das ist für mich wertstiftend. Also wir haben eben darüber gesprochen, das ist nachhaltig, wenn eine Generation danach oder zwei Generationen danach sich so erfolgreich entwickeln, mit großer Anzahl. Und wenn ich noch einen Beitrag dazu leisten kann, dass einige von denen die Fehler nicht wiederholen, die ich gemacht habe, dann bin ich richtig happy. Mhm.
Sagen wir mal so die Biografie weiterzuzeichnen, dann ging es sozusagen nach den Bertelsmann-Jahren, waren Sie eine Weile im Investmentbereich in London unterwegs. Das war jetzt gar nicht so öffentlichkeitswirksam, das war eher im Hintergrund, glaube ich, die Zeit, oder?
Ja, das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe in London gelebt, im Mayfair und war Gott sei Dank aus der Öffentlichkeit raus und ich Idiot, ja. Mir fehlte dann irgendwann wohl die Öffentlichkeit und als mir dann Karstadt-Quelle angetragen wurde, habe ich dann gegen die Bedenken meiner Familie ja gesagt. Ja.
Und was haben Sie da gesehen? Also weil ich bin als Beobachter, also damals so aus der Zwergenperspektive, als Essener, der die Firma als Arbeitgeber in der Stadt und so kennt, habe ich mich gefragt, okay, was war damals die Vision? Also haben Sie schon was gesehen gehabt oder was war das Konzept?
Ja, für mich war damals klar, Warenhaus ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell und ich habe gedacht, mit meiner Erfahrung kann ich einen Beitrag leisten, dass wir das Gesamtgeschäft transformieren. Und da waren wir ja relativ weit. Also ich wollte Karstadt mit Kaufhof mergen. Ja, da bin ich wegen politischer Dinge ein bisschen zu lange aufgehalten worden. Ich habe in Thomas Cook investiert, was der zweitgrößte Reiseveranstalter heute noch ist und sehr profitabel. Ja, das war absolut richtig, wie sich gezeigt hat. Und Quelle und Neckermann sollten E-Commerce entwickeln, was natürlich ein bisschen spät war, aber das hätte vielleicht noch hinhauen können.
Mhm. Ne? Das war noch die Vor-Zalando-Jahre. Ne? Das war ja noch, Zalando ja. War noch mini
ja,
klein.
Ja.
Ne?
Ja, ja, Zalando war richtig klein, aber da konnte man damals auch schon erkennen, wie schwierig das ist, aus einem Quelle-Geschäftsmodell heraus E-Commerce zu entwickeln. Die kamen ja mit einem völlig falschen Verständnis. Sie waren Hauptkatalog getrieben, zwei Hauptkataloge pro Jahr und dann Anstöße über Print-Kommunikation. Ja. Oder ein anderes Beispiel bei Bertelsmann, Buchclub, ja, als Amazon kam ja, und in 48 Stunden damals ein Buch ausliefern konnte, war der Buchclub in der Lage, nach 6 Wochen ein Hauptvorschlagsband, das war noch nicht mal das Buch, was sie ausgesucht hatten, ja, zu liefern, ja, weil ganz einfach die Geschäftsprozesse so organisiert waren. Ne? So, und das sind so die ganz einfachen Gründe, warum sich sowas wie Amazon zum Beispiel entwickeln konnte. Ne? Oder Zalando auch gegen Otto und Quelle damals.
Und woran ist es dann bei Arcandor aus Ihrer Sicht auseinandergegangen? Also was war da im Endeffekt das, was nicht gepasst hat?
Das, was nicht gepasst hat, war auf der einen Seite die Royal Bank of Scotland, die während der Finanzkrise ihre Engagements in Deutschland abbaute. Das haben wir mit aller Mühe haben wir das hinkriegen können. Und das Zweite, was nicht gepasst hat, war, der Nachfolger als Vorstandsvorsitzender von mir hat eine Planinsolvenz angemeldet, ja, um sich auf dem Weg von Schulden zu befreien, ohne die Finanzierung gesichert zu haben. Ja, das ist für mich eigentlich der Skandal, ja, der ist übertüncht worden durch so viele Presseartikel zu meiner Person, dass es auch, also es ist vergebliche Mühe, da noch irgendetwas erklären zu wollen. Das jedenfalls war eine Insolvenz, die völlig unnötig war.
Okay, das heißt, aus Ihrer Sicht hätte man den Laden sozusagen, hätte man das, wenn Sie...
Man hätte nur Thomas Cook Beteiligung verkaufen brauchen, hätte man ein schuldenfreies Arcando gehabt, aber das wollte man damals nicht.
Okay, das heißt, das war der Aufsichtsrat oder die Inhaberin damals, Frau Schickedanz, ne?
Naja, nee, das war mehr der damals zuständige Vorstandsvorsitzende.
Und der dann nach Ihnen kam?
Sozusagen. Der nach mir kam.
Okay, und Sie waren dann aber schon raus? Oder
die ich war da schon weg, ja.
Okay. Danach, ich habe das jetzt nicht ganz genau verfolgt, nach der Pleite von Arcandor, das wurde ja dann auch Ihnen stark mit angelastet,
klar,
oder bis heute.
Klar.
Haben Sie dann nochmal beruflich Sachen gemacht danach? Oder war das
klar, dann? Wir haben dann zusammen mit Roland Berger und Florian Lahnstein haben wir BLM, Berger Lahnstein Middelhoff, gegründet. Das dann überging in River Rock. Ja. Heute noch, weiß nicht, 80, 90 Mitarbeiter, ist im Bereich Private Equity, Venture Capital und so weiter, Finanzierung in London ansässig. Ich wurde nach 2, 3 Jahren gebeten von Herrn Berger aufgrund der Presseberichterstattung. Da gab es ja die Klage vom Insolvenzverwalter, dann jenes Ermittlungsverfahren gegen mich. Dann wurde ich gebeten, dieses Startup zu verlassen. Ja, wir haben uns dann getrennt und River Rock ist dann mit Herrn Berger und mit Florian Lahnstein weiter marschiert und ich habe mit 2 anderen Partnern Pulse Capital Partners, Hedgefondsgeschäft in New York aufgebaut.
Okay, und wie geht's der Firma? Gibt es die Firma noch?
Die gibt es noch, ja, ja. Also genauso wie es River Rock gibt, gibt es Pulse Capital Partners. Mir ist ja das Unglück passiert, natürlich auch eigenverschuldet, dass ich nach dem Urteil, ja, ich bin wegen der Herausgabe einer Festschrift und ein paar Flügen zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, wurde sofort nach Urteilsverkündung verhaftet im Gerichtssaal vor den Augen meiner Familie. Und dann in Untersuchungshaft genommen und dann habe ich das Schicksal durchlaufen, was 80% derjenigen durchlaufen, die einfach so weg in Untersuchungshaft kommen. Ich musste Insolvenz anmelden, alle Konten eingefroren, Steuerforderung vom Finanzamt, ja, und im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens ist praktisch alles, alle Vermögenswerte von mir sind sozusagen verwertet worden und ich bin vermögenslos.
Aber wenn Sie jetzt wenn ich mir heutzutage angucke, wie Digitalfirmen geführt werden, wie auch CEOs auftreten, ist es ja auch sehr, sehr sensibel im Umgang mit PR, mit der Presse. Ne? Dass man überlegt, Botschaften zu streuen, wie man sich positioniert. Social Media mittlerweile großes Thema, Twitter und so. War Ihnen die Presse nicht so wichtig? Man hätte ja, sagen wir mal, mit ein paar Maßnahmen oder ein paar Aussagen vielleicht auch eine ganz andere PR herstellen können, war so meine Wahrnehmung.
Also
war das irgendwie Trotz oder war das keine Lust oder war das ein bisschen vielleicht irgendwie schlechte Beratung? Oder?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich von allem ein bisschen, aber ganz stark ich selber. Ja, also ich habe dieses Teufelsspiel selber begonnen. Also
mit der
Presse zu reden, die Presse zu suchen und so weiter. Und das war super in den guten Jahren. Ja. Und das wurde natürlich zum Folterinstrument in den schlechten Jahren. Ja. Und zwischen 2009, zwischen 2009 und meiner Verhaftung 2014, also 5 Jahre lang, bin ich schon ein intensives, also Objekt, also der, ein Objekt der intensiven Presseberichterstattung gewesen. Mhm. Und zwar ausnahmslos kritisch. Ja, also der Spiegel so an allererster Stelle und ob das alles so richtig war, ist mir aber auch ganz egal. Das ist, wenn ich zurückblicke, was ich kaum tue, aber dann ist es so, dass ich sage, bin ich selber schuld. Mhm. Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Frage, hätte man ja auch besser machen können, besser managen können.
Sie haben ein Gefühl für Leute, auch für Motivation, ja, Journalisten kann man ja auch.
Irgendwann später, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also anfangs wurde mir unterstellt, ich hätte mich beim Immobilienverkauf der Karstadt Immobilien bereichert, das war der Ursprungsverdacht. Ja. Mhm. Da gab es eine Anzeige von Frau Zypris, der Bundesjustizministerin, ich bin also der erste Bundesbürger, der vom Bundesjustizminister angezeigt worden ist, mit entsprechender Berichterstattung im Spiegel und wahrscheinlich war es irgendwann bei mir, trotz, dass ich gesagt habe, ihr macht mich nicht klein. Ja? Und was die Sache dann natürlich auch nicht besser macht. Aber in Summe, ich bin selber schuld und das ist das, was ich eben gesagt habe, wenn ich heute einem Rat geben kann, dann tue ich das gerne, damit er sowas zum Beispiel vermeidet.
Aber wie schafft man den Spagat? Auf der einen Seite muss man als CEO oder als Manager ja, sagen wir mal, noch eine größere Präsenz haben. Die sozialen Medien, wir haben über Elon Musk gesprochen oder Jeff Bezos, die halt Börsenkurse beeinflussen können. Also man muss raus. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man einmal das Spiel anfängt, dann spielt man halt mit und dann kann man auch nicht wieder aufhören, wenn es mal schlechter läuft. Also was ist dann am Ende der Tipp? Also mitspielen oder nicht mitspielen?
Mitspielen, aber nur bezogen auf die Zwecke und die Zielsetzung des Unternehmens. Und den Fehler, den ich gemacht habe, der war, dass ich irgendwann das Bild von mir, das da geschaffen wurde in der Presse, selbstgefällig schön fand. Mhm. Und dieses Bild befördert habe. Mhm. Ja, also wenn Sie einen Mittelweg finden und sagen, natürlich muss man als Chef eines Startups, ja, das ambitioniert ist, PR machen. Mhm. Ja, aber dann ist es rein zweckgebundene, unternehmensgebundene PR. Mhm. Ne? Und nicht im persönlichen Umfeld. Ich habe ja Journalisten zu mir nach Hause eingeladen und, und. Also all solche Dinge sollte man nicht tun. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite kann ich nur so viel entschuldigend sagen, hätte ich damals in den 2000er Jahren, hätte ich gesagt, ich mache jetzt keine PR. Ja? In Zeiten, als es dann eben Jobs gab und Steve Case und was weiß ich nicht alles, da hätte Mo mich ja auch rausgeschmissen. Er hätte gesagt, ich will ja nicht ein graues Huhn sitzen haben, sondern jemanden, der den Konzern nach innen, nach außen verkauft. Ne? Und im Positiven haben wir eben festgestellt, also wir hatten Talente dann an Bord geholt, die hätten wir sonst gar nicht gekriegt.
Was macht eigentlich Steve Case heutzutage?
Steve Case heutzutage macht so eine Mischung zwischen Private Equity und Venture Capital, ist in Washington wohnhaft und ja.
Aber ist auch relativ sozusagen low profile, ne? Der ist jetzt nicht mehr so.
Ja, relativ low profile. Also er hat eine große Twitter-Gemeinde, ja. Er hat Obama, die Regierung beraten, war für Obama zuständig für Unternehmensgründungsfragen, ja. Und er hat sich dem Thema Entrepreneurship also verschrieben. Und das nicht nur in Amerika, sondern auch, man höre und schaue, in China.
Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf Blinkist, ein spannendes Startup aus Berlin, dessen Gründer schon vor einigen Monaten, anderthalb Jahren vielleicht bei uns hier im Podcast zu Gast war. Weise ich sehr, sehr gerne darauf hin, denn sie bieten einen extrem spannenden Service. Wenn man quasi keine Lust hat auf Podcasts, wenn man mal ein Buch kurz zusammengefasst hören möchte, dann kann man Blinkist perfekt nutzen. Am Ende ist es eine App, in der 2500 Bücher drinstecken, die jeweils in 15 Minuten durchzulesen oder durchzuhören sind. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade das Buch von Andrew Agassi, Open, in Blinkist einfach mal so durchgehört. Ich habe von Rolf Dubelli, Die Kunst des guten Lebens, da wollte ich immer schon mal wissen, was das ist, einfach mal so durchgehört. Ich kann es nur empfehlen, man kommt sehr schnell an ganz viele neue Informationen und Gedanken. Extrem smarte App. Wer das mal ausprobieren möchte, es gibt aktuell eine Aktion, exklusiv für die Hörer dieses Podcasts auf blinkist.de/omr. Erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo von einem Tag, in dem man kostenlos alles testen und euch in Ruhe alles anschauen könnt. Blinkist, so heißt die Firma, so heißt die App, so heißt die Seite, blinkist.de/omr. Viel Spaß. Sagen wir mal, jetzt so aus der Generation von Ihnen gibt es ja jetzt eine Reihe von Managern, die ja ganz erstaunliche Entwicklungen haben. Also sagen wir mal, Uli Hoeneß zum Beispiel. Ne? Der war ja auch, oder ist bis heute irgendwie jetzt ja wieder komplett zurückgekommen als Lichtgestalt. Ne? War ja eine wahnsinnig präsente Figur und hat auch, glaube ich, würde er auch sagen, dann einige Fehler gemacht. Aber hat also diese Rückkehr komplett geschafft. Woran liegt das? Oder schauen sich das an und sind so ein bisschen, was hat der besser gemacht? Oder warum hat der das verdient, sozusagen wieder in die Gemeinde komplett so als der große Patriarch zurückzukehren? Ist das eine andere mediale Wahrnehmung? Liegt das nur am Fußball oder woran liegt das?
Meinen Sie das im Verhältnis zu mir? Im Vergleich
ja,
zu mir?
Zum Beispiel, ja.
Also, in dem Fall Hoeneß möchte ich nicht beurteilen, weil das ist immer blöd, wenn man selber verurteilt ist und fängt dann über den anderen an und sagt, da war das aber so und so weiter. Also muss Herr Hoeneß alles selber wissen. Ich bin mit meiner heutigen Situation, was Öffentlichkeit anbetrifft, eigentlich sehr zufrieden. Sie werden überrascht sein.
Wirklich?
Ja, weil es ist, wie es ist. Also mein Image und die Berichterstattung, die zurückliegt, kann ich nicht ändern. Ja? Ich habe heute eine neue Bestimmung gefunden. Ja, die so eine Mischung ist zwischen Autor sein, ja, Vorträge halten. Ich bin in einer Art und Weise gebucht und beschäftigt für Vorträge, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und das Dritte ist, meine amerikanischen Freunde glauben, dass ich noch so ein bisschen in Richtung Venture Capital kann. Das wäre mal ein Thema, wenn das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist. Ja, ja, also das ist in Summe so, wie ich mich selber definiere. Und ich würde sagen, ich mache heute viele Dinge, die mich sehr beschäftigen, die mich intellektuell weiterbringen. Ja? Und ich möchte gar nicht die alte Rolle wieder haben.
Okay.
Ja? Weil ich da eine Rolle gespielt habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob Herr Hoeneß heute eine Rolle spielt oder authentisch, wenn man das Beispiel jetzt nimmt. Ne? Kann ja nur selber beantworten. Ne? Also für mich ist es so, ich glaube, ich habe eigentlich die Rolle gefunden, die für die Dekade, die ich jetzt in meinem Leben habe, ideal ist.
Und was ist so die Botschaft? Also wenn Sie sagen, Sie machen Vorträge und was ist sozusagen die Kernbotschaft
dabei? Also es gibt ja unterschiedliche Themen dazu. Bin ich an Universitäten eingeladen, ja, dann ist es natürlich sehr stark, was ich eben schon thematisiert hatte, welche Fehler sollte man, ne? Also so eine Art Case Study. Ne? So, die andere Frage ist sehr häufig auch gestellt, wie schafft man es, nach solchen Niederschlägen wieder aufzustehen und nicht zu sagen, so, ich war jetzt in U-Haft, ich habe eine Haftstrafe gehabt und so weiter, ich bleibe jetzt liegen. Ja? Andere Frage ist, welche Lebensinhalte gibt es außer dem Managen noch, die wertvoll sind, die wertig sind? Da habe ich sehr viel in Bethel gelernt. Ich habe da anderthalb Jahre mit behinderten Menschen zusammengearbeitet oder für die gearbeitet. Mir viel gegeben. Wenn ich heute das Führungskräfteprogramm von Bertelsmann nochmal konzipieren sollte, Ja, dann wäre da wahrscheinlich drin 4 bis 8 Wochen Praktikum in Bethel. Ja, sozialer Dienst, ein bisschen auch Demut lernen und so weiter, die mir letztendlich gefehlt hat. Und also das sind solche Betrachtungen und das macht mir ungeheure Freude, in Ruhe das zu durchdenken, mich damit auseinanderzusetzen, darüber zu schreiben, darüber Vorträge zu halten. Das ist doch viel spannender, als jetzt auf irgendeine Aufsichtsratssitzung zu gehen oder müde zum nächsten Empfang, wo man sowieso nur schlecht über den redet, der gerade nicht da ist. Das ist so meine Erfahrung. Ja, so ist ja das Leben, ne? Eines Multi-Aufsichtsrats. Nein, also ich finde, so wie ich das jetzt habe, perfekt.
Gibt es denn dann Ehrgeiz?
Ich habe mich neu definiert. Ja? Also, Sie haben eben Hoeneß gesagt, ich glaube, der Hoeneß macht genau das Gleiche, was er vorher gemacht hat. Ja. Ich mache was völlig anderes. Und das ist richtig begeisternd.
Okay. Sind Sie denn trotzdem noch so auch so ehrgeizig, wenn man jetzt ein Buch schreibt, Sie haben ein Buch geschrieben, dass Sie sich dann Verkaufszahlen angucken und fragen, kriege ich die höher oder was hat ein anderer verkauft oder wie schreibe ich ein neues Buch?
Nö, klar war ich stolz, dass es ein Bestseller wurde. Das erste Buch, klein Bestseller, das macht einen schon stolz.
Und wie viele Kopien wurden da verkauft?
Müssen Sie den Verlag fragen. Ich glaube, der gibt die Zahlen nicht raus, aber ich glaube, es ist eines der bestverkauften Wirtschaftsbücher.
Okay.
So. Und ja, also das macht einen natürlich stolz. Aber was mir wichtig ist, ist der Feedback, den ich auf persönlicher Ebene zu dem Buch bekomme. Also entweder E-Mails oder Briefe oder bei Lesungen, die ich mache, ja, angesprochen werde. Das Gefühl zu haben, dass man auf der individuellen Ebene hier und da auch einen Beitrag leisten kann, ja, das ist wirklich ein Gefühl, wie ich es mir vorher hätte nicht vorstellen können.
Beobachten Sie sozusagen Leute in der deutschen Wirtschaft oder in Politik oder so, die sagen, das sind Talente so aus Ihrem Blick oder sagen, denen wünsche ich Erfolg oder sind Sie näher dran oder haben vielleicht noch Kontakt zu einigen, die jetzt sozusagen aktuell so Protagonisten sind der deutschen, Blase sozusagen, in der wir so tätig sind oder auf die wir schauen, deutsche Digitalbusinesses im weitesten Sinne?
Ja, also fangen Sie mal in der Politik an. Also in der Politik ist es ja schwierig zu erkennen, was da post Merkel kommen soll. Ne? Also das sind ja Beliebigkeiten, so nach meiner Beobachtung. Ja, wer hat denn wirklich die Persönlichkeiten, das Potenzial, ein solches Amt anzutreten? Wir werden sehen, aber ich finde den Politikbetrieb einigermaßen ernüchternd. Ja, und ich glaube, dass die Situation, auch die wirtschaftspolitische Situation von Deutschland, schwieriger ist, als das den Menschen hier im Lande momentan bewusst ist. Und das mit einer Zerreißprobe, Integration, Migration und so weiter und so fort, also das ist nicht einfach. Und also die Fragen, die müssen erstmal beantwortet werden und ich kann heute wirklich nicht den erkennen, der wirklich überzeugend sagt, das leiste ich, das kann ich. Mhm. Ja. Und das andere ist im Bereich der digitalen Wirtschaft, da glaube ich, haben wir so viele Talente, ja, und die auch relativ unbekannt sind, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass wir das Unternehmertum, ja, den unternehmerischen Geist und die Bedingungen für unternehmerisch tätig sein in Deutschland kontinuierlich weiter verbessern. Ich kann nicht ausreichend beurteilen, ob das schon gut ist. Ich weiß nur, Anfang 2000 haben wir das ständig thematisiert, Eigenkapital zur Verfügung stellen, im Sinn von Venture Capital, Talenten mit allem ausstatten, was wir brauchen, damit sie unternehmerisch tätig sind. Ich glaube, das kann man noch besser machen in Deutschland. Ja. Aber wenn das gegeben ist, dann mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass hier nicht ausreichend unternehmerisches Talent nachwachsen sollte. Aber wenn ich aus einer Vogelperspektive drauf gucke, dann sage ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was in Amerika und in China entwickelt, ist deutlich größer als in Deutschland.
Wie informieren Sie sich eigentlich? Also gucken Sie sich auch irgendwie digital irgendwie bei Twitter Leute an, verfolgen Leuten oder lesen das Manager-Magazin nach wie vor oder den Spiegel oder wie guckt man so, wie bleibt man sozusagen, auch gerade jetzt in der Zeit, ne, wenn man jetzt eine Weile lang sozusagen in Haft war, dann ist man ja auch ein bisschen raus. Dann, wie ist das so?
Ja, erstmal Spiegel lese ich grundsätzlich nicht, okay, aus bekannten Gründen und schon gar nicht, wenn Deutschland 2 was schreibt, aber das war ein Witz. In der Untersuchungshaft habe ich erstmal wieder angefangen, richtig zu lesen. Sie werden lachen. Also, weil vorher, da war ich so ein Junkie. Also, ich habe nur so bruchstückhaft irgendwo was gesehen und das überflogen, aber das war kein nachhaltiges Lesen mehr. Und in der Untersuchungshaft habe ich Kilometer Bücher gelesen, ja, und bin dadurch erstmal wieder in den Leserhythmus gekommen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann.
Ja, klar,
also wenn
klar,
man
ja.
ständig so im Geschäftsleben steht und wer hat da noch Zeit, ein Buch oder Bücher zu lesen oder sich mit Fragen tiefergehend auseinanderzusetzen. So, das andere ist, ich beobachte sehr genau, was meine amerikanischen Freunde so betreiben, in welche Bereiche die investieren. Enger Freund von mir, Miles Gilbert, der Chefstratege von AOL, der ehemalige, der hat zahlreiche Venture-Capital-Aktivitäten auch im Health-Bereich. Mhm. Ja, ganz spannende Themen. Ja, also mit Gehirn und also Brain Cancer und so weiter und so fort, finde ich wahnsinnig spannend, ja, wenn er mich darüber informiert, ja, was er da so macht. Und ja, also so glaube ich, bleibe ich stärker drin, als man so eigentlich glauben würde.
Mhm. Ne? Also, du lebst in Hamburg, ne?
Ich lebe in Hamburg, ja.
Also erstmalig, oder?
Erstmalig in Hamburg und eigentlich bin ja am 27. oder 22. November letzten Jahres erst entlassen worden, endgültig. Ich war im offenen Vollzug, aber trotzdem in Bielefeld und bin seitdem in Hamburg. Und die Monate jetzt in Hamburg, die haben mir außen gut gefallen und die Hamburger machen es mir hier wirklich leicht. Also
okay.
Ich werde nicht angepöbelt auf der Straße, im Gegenteil.
Aber viel erkannt? Viel erkannt?
Klar.
Also das heißt, wenn man so ins Restaurant geht oder so...
Ja, und auch auf der Straße. Und sie werden sich wundern. Die Menschen sagen nicht, was ist denn das für einer, sondern die sagen, lass mich nicht unterkriegen, halten Sie durch.
Okay.
Also das ist ganz anders, als man sich das eigentlich denken würde.
Aber das ist auch wahrscheinlich jetzt so, weil Sie jetzt, sagen wir mal, auch öffentlich das sehr stark thematisiert haben und auch ein bisschen Reue gezeigt haben. Also, nicht? Also ich weiß zum Beispiel, in Essen, ne, also meine Eltern oder so, da weiß ich genau, die waren eine Weile richtig sauer. Also da, wenn ich meiner Mutter jetzt erzähle, ich habe hier einen Podcast gemacht mit Thomas, das war doch der damals mit dem mit dem Hubschrauber und so bei Kando, da ging die, so, das musste man erstmal gegen anarbeiten. Das
kann ich gut verstehen. Und sehen Sie, ich zeige für alles Reue, aber nicht für die Hubschrauberflüge. Für mich ist ein Hubschrauber ein Management-Tool.
Mhm.
Ja? Und die Sekretärin bei Bertelsmann entschied, ob ich einen Hubschrauber nehme oder nicht. Ja? Und meistens flog ich mit dem Hubschrauber, Sie kennen sich ja noch ein bisschen da aus, von der Hauptverwaltung, wie es ja damals hieß, ich habe daraus Corporate Center gemacht, zum Paderborner Flughafen, wo die Firmenmaschine stand.
Mhm.
Und die Sekretärin entschied das so, damit ich noch Zeit hatte, verschiedene Gespräche zu führen mit dem Betriebsrat und ich habe ja nicht da gesessen, in der Nase gebohrt, ne? So, sondern einfach mit dem Hubschrauber rüber. Hat sich kein Mensch drüber aufgeregt. Ne? So, und warum bin ich mit dem Hubschrauber von Bielefeld nach Essen geflogen? Weil am Kamener Kreuz gebaut wurde.
Mhm.
Und ich, mein Jobverständnis ist, dass ich nicht bezahlt werde, um 3 Stunden im Stau zu sitzen, aus dem Fenster zu gucken, um mit jemandem zu telefonieren, ne? Sondern vor Ort zu sein und zu arbeiten.
Aber es ist natürlich ein hartes Kommunikationsthema, ne? Also ich meine, das ist jetzt so.
Ja, klar, das kriegen Sie nicht durch. Das kriegen Sie nicht durch. Aber trotzdem, ich darf ja meine Überzeugungen.
Naja, klar.
Also ich habe so viel Fehler zugegeben und Dings, aber das, ne? Jeder Manager muss selber entscheiden können, welches Tool er einsetzt. Und das kann ihm nicht von der Öffentlichkeit vorgeschrieben werden und auch nicht von der Politik und auch im Nachhinein nicht von Richtern.
Mhm. Also ist am Ende wieder die Frage der PR. Ne? Ich meine, das ist natürlich, man muss natürlich wissen, nehme ich an, wenn man das einsetzt, dass man dann irgendwo angreifbar wird, einfach nur aufgrund des Mitteleinsatzes, auch wenn der richtig ist und dass dann nachher am Ende so bei einer...
Sehen Sie, hätte die Insolvenz von Arcando nicht gegeben,
wäre
das nicht thematisiert worden, es wäre auch nicht in die Presse geworden. Ja? Ich kann nicht erkennen, dass Hubschrauberflüge von Herrn Zetsche thematisiert werden.
Mhm.
Ja? Oder seine Flüge im Company Jet und auf welcher Basis die abgerechnet werden. Ich habe wirklich die konservativste Abrechnungsmethode gehabt. Ich habe nämlich Vollkosten gezahlt, ne? Also im Vergleich zu anderen, die nur Business-Ticket erstatten für solche Nutzung. Aber das hat natürlich nicht geholfen, diesen Unbill, den öffentlichen Zorn abzuhalten.
Ja, also deswegen, wenn Sie sagen, dass Sie hier so in Hamburg so auf der Straße positiv wahrgenommen werden, dann nehme ich an, dass das auch ein bisschen ein Resultat ist dieser verschiedenen Auftritte, die Sie jetzt gemacht haben, des Buches und so, wo Sie auch sehr selbstkritisch sind.
Ja, weil ich war auch im Ruhrgebiet mit Lesungen. Ja. Ich habe nicht einmal erlebt, dass es dort, hätte man ja annehmen können, wäre ich gespannt gewesen. Nee, komischerweise, nein. Auch im Ruhrgebiet nicht. Großes Interesse.
Was, also das glaube ich sofort. Das ist ja, also von all den, glaube ich, Gästen, ich habe jetzt irgendwie letzte Woche den 150. Podcast gemacht, dann sind sie sicherlich gerade bei meinen Eltern auch so sehr präsent. Also viele der Gäste, die kennen die nicht, aber sie kennen die.
Dann schönen Gruß an die Alter. Ich bin gar nicht so schlimm.
Okay. Vielleicht, also letzte Frage, ich wollte es zumindest mal einmal verstehen oder ansprechen, weil es natürlich auch so ein bisschen... eine ungewöhnliche Geschichte, die man da immer liest. Die hatten ja sehr hohen, sagen wir so, so Cashburn privat aufgebaut. Ne? Und dann, also mit in der Villa und in der Yacht und so, das kann man alles nachlesen. Und wenn man sie verfolgt, dann ist das ja jedem aufgefallen. Hatten Sie nie Sorge, dass das irgendwie aus dem Rahmen läuft, dass man irgendwie, dass der ganze Unterhalt nicht mehr finanzierbar ist eines Tages?
Ach, der Unterhalt, das waren ja, wenn Sie das Haus nehmen, das war eine der größten, besten Investitionen, ne? Also im privaten Bereich. Ich habe das Haus verkauft und das hat einen Wert vervierfacht. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist... Nein, Sie haben schon recht mit Ihrer Frage. Ich habe dann in Saint-Tropez in einem Umfeld von Freunden gelebt, die einen großen Unterschied zu mir hatten. Die waren Unternehmer. Denen gehörte der Laden selber. Steve Schwarzman, Blackstone, ja? Albert Frère, Groupe Bruxelles Lambert, Bernard Arnault, ja? Louis Vuitton. So, ich war der angestellte Manager. Ne? Und mir hatte mal ein kanadischer Unternehmer gesagt, Thomas, immer aufpassen, wenn du mit den großen Hunden pinkeln gehst. Ja, und da ist viel dran. Ja, und ich habe deren Lebensmodell sozusagen kopiert, war auch zufrieden damit. Vielleicht hat es aber auch irgendwas mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Vielleicht, dass ich zeigen wollte, ich habe was, ich kann was. Ja. Aber ich habe auch eine wahnsinnig glückliche Zeit mit meinen 5 Kindern und meiner Frau da verbracht. Ja, sodass, wenn ich zurückgucke, sage, es war wunderschön. Ja, es ist jetzt alles weg, aber das macht mich nicht traurig. Das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Mir fehlt nichts, ich habe alles gehabt. Ne?
Haben Sie noch Kontakte zu diesen Leuten? Also das ist
ja, klar. Und so?
Albert Frère, das
klar.
Also auch für,
ja. Und der Steve Schwarzman hat so schön gesagt, der eigentliche Skandal bei dir ist, dass keiner deiner ehemaligen Peers die Klappe aufgemacht hat und gesagt hat, jetzt reicht's.
Ja. Okay. Also das ist ja nun so der Private Equity,
ja, kann man so sagen.
Mann schlechthin sozusagen. Mhm.
Ja, warum sollte man keinen Kontakt haben? Ich habe ja nicht irgendwie ein Zeichen eingraviert auf meiner Stirn, ich saß im Gefängnis oder sonst was. Ne? Nehmen Sie mal Milken, ja, also amerikanischer Drexel Lambert, ja, einer der ersten großen Investmentbanker, der saß in Haft, ja, und kam raus und war sofort wieder integriert in der amerikanischen Gesellschaft. Und ich sehe momentan kein Problem, dass ich hier nicht integrierbar sein sollte.
Okay, also sehr spannend. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Erzählen.
Sehr gerne.
Fürs Update und für mich persönlich so ein bisschen, und es wird jetzt meine Lebensgeschichte ein bisschen runder. Ich bin ja noch so alt, aber also von den letzten 20 Jahren, damals, weiß ich noch genau, in der U-Bahn gelesen. Big T hieß es damals. War das ein bewusstes, war das von Ihnen irgendwie erdacht?
Nein, ich muss Ihnen dazu noch Folgendes, wenn ich darf, noch Folgendes sagen. Klar. Manchmal werden Begriffe geprägt, die hat es gar nicht gegeben. Ich bin nie. Big T bei Bertelsmann genannt worden. Okay. Es gab ein T, und zwar aus dem Bertelsmann Building, 1540 Broadway. Da war so Bertelsmann, der Schriftzug, in Orange mit Blau gehalten. Und das T, als das abmontiert wurde, ja, wurde mir geschenkt, und das stand dann in meinem Büro. Und die Sekretärin machte das an, wenn ich nicht da war. Also, dann wusste der ganze Laden, Middelhoff ist nicht da, wir haben Ruhe. Der ist in New York. Ne? So, und daraus hat sich offensichtlich dieser Begriff Big T entwickelt. Der ist aber nie für mich irgendwie benutzt worden. Der ist in der Presse, ja, aber ich bin
also keine Big Brand, die jetzt aktiv geprägt hat,
überhaupt gesagt haben,
das ist mir
nicht
wichtig oder so, gar nicht.
Überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Phänomen. Ne?
Aber also, es gibt ja auch die letzte Anekdote, die Concorde. Es hieß ja auch mal Concorde. Ja. War das irgendwie auch eine Sache, die Sie aktiv gestreut haben, so um halt eine gewisse Art von Einsatz und Leidensfähigkeit, nachdem ich fliege hin und her mit der Concorde, ich bin so mega voll mit Einsatz dabei, dass Sie bewusst erzählt haben, als Storytelling, oder war das...
Nö, das war halt so. Ne? Ich bin jede Woche zwischen Gütersloh und New York commuted. Ne? Und da war die Concorde, solange sie flog, wirklich ein klasse Tool. Ne? Also Hubschrauber ja, nach Paderborn, Firmenmaschine, entweder Paris oder London, je nach, ob morgens oder abends. Ja, und dann rüber. Und das Gleiche zurück. Samstags morgens um 9 ging die nach Paris, Ortszeit New York. Dann bin ich in Paris gelandet, ich weiß nicht was, 16 Uhr. Da wartet die Firmenmaschine, da war ich so um 18 Uhr dann zu Hause. Und bin am Montag wieder nach New York geflogen.
Für einen Tag zu Hause sind Sie dann sozusagen zurückgeflogen?
Ja.
Um mit den Kindern ein bisschen zu sein und so?
Ja, nee. Und dann war ich an dem Sonntag in der Konzernzentrale. Am Montagmorgen war ich noch in der Konzernzentrale.
Ach so, richtig auch Vollgas 7 Tage die Woche gearbeitet?
Ja, klar. klar. Sehen Sie, die Dinge, die haben sich verschoben. Und da erkennt man natürlich auch, dass man viele Fehler gemacht hat. Mein Sohn, mein Ältester, hat jetzt sein erstes Kind bekommen, also mein erstes Enkelkind, und nimmt sich die Zeit dafür. Ja, also ein paar Tage Zeit, ist bei McKinsey, nimmt sich ein paar Tage Zeit dafür. Und ich habe mir die Zeit nie genommen. Ich war höchstens ein paar Stunden im Krankenhaus und war dann weg, ne, zum nächsten Termin irgendwo. Also,
das heißt, man, im Nachhinein würde es anders machen.
Ja, und ich würde jedem raten, es so zu machen wie mein Sohn.
Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank fürs Erzählen, für die Anekdoten oder für die Perspektive. Und alles Gute sozusagen für die neue Lebensphase sozusagen.
Vielen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao. Was? So, das war der Podcast mit Thomas Middelhoff. So ein bisschen heute Rubrik Wundertüte OMR-Podcast. Kein operativer Online-Marketing-Experte, wie wir es manchmal haben, sondern an dieser Stelle wahrscheinlich eher eine Legende des Digitalen, der Medien, des Marketings, in Deutschland mal mindestens. Es gibt ja sogar ein Buch über ihn von Reinhard Götz, einem echt krassen Autor, Johann Holtrop. Ich hatte vergessen, ihn darauf anzusprechen, wenn er es überhaupt kennt. Wahrscheinlich findet er es nicht gut. Aber trotzdem, ich habe gerade Thomas Middelhoff zum Auto gebracht. Sehr schönes Auto übrigens, und mich noch ein bisschen mit ihm so off the record unterhalten und muss sagen, super ehrlich, ja, extrem offen, und irgendwo fand ich ihn einen sehr positiven, guten Typen irgendwo, viel mehr als ich gedacht hätte, sicherlich viel mehr als meine Mutter gedacht hätte. Ich habe außerdem gerade gemerkt, dass ich vergessen habe, die offensichtliche Frage zu stellen, wovon er denn nun aktuell eigentlich lebt. Er sagte, er sei vermögenslos, aber das heißt ja nun sicherlich nicht komplett einkommenslos. Vielleicht ist die Antwort auch gar nicht so überraschend, denn spätestens, wenn er ins Pensionsalter kommt, wird er von seinen Pensionsansprüchen, von seinen Pensionen leben, denn als CEO von einem Großkonzern hat man da ja nun auch ordentliche Pensionsansprüche meistens, und das wird bei ihm im Falle Bertelsmann, Karstadt, Quelle, Arcandor der Fall sein. Also, naja, am Ende war es der erste Gast im Podcast, den ich gesiezt habe. Ich habe mich nicht so richtig getraut, auf Du rüber zu gehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich fand es irgendwie eine andere Perspektive ganz interessant, hat mir Spaß gemacht, war für mich ein guter Nachmittag. Hoffe, für euch waren es auch vernünftige Minuten, und ja, wir sprechen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Nicht vergessen, jetzt habt ihr den ganzen OMR-Podcast durchgehört. Es wäre doch schön, wenn wir uns live sehen würden im September in Köln zur OMR-Aftershow-Party im Rahmen der Demexco am Abend des ersten Messetages. Geht am besten jetzt direkt hin, fragt nach omr.com/aftershow, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt. Wir machen größere Ticketkontingente, wir machen Corporate-Tickets und so weiter. Ist einfach echt immer ein sehr schöner Abend, und es wäre doch schade, ihn zu verpassen.